Willkommen beim Big Bang Podcast, dem Podcast zum Big Bang KI Festival 2025 in Berlin. Mit eurem Host Aysche Mese.
Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts rund um Big Bang KI Festival. Ich bin Aysche Mese und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich. Professor Dr. Jochen Werner ist nicht nur eine der wichtigsten Stimmen im deutschen Gesundheitswesen, er ist auch der Initiator und Mitinitiator des Big Bang KI Festivals. Ohne seine Idee und ohne seine Vision gäbe es dieses Festival so, wie wir es heute erleben, wahrscheinlich gar nicht. Umso schöner, dass wir heute die Gelegenheit haben, über die Anfänge, über die großen Themen im Gesundheitswesen und natürlich auch über die Zukunft des Festivals zu sprechen. Lieber Jochen, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, liebe Aysche.
Dann gehen wir direkt in die Themen rein. Lass uns mal ganz zu Beginn anfangen. Erinnerst du dich noch an den Moment, als die Idee zum Big Bang Festival zum ersten Mal wirklich greifbar wurde und wie sie entstanden ist?
Da erinnere ich mich ganz genau dran. Ich saß mit Jens de Boer in Schwerin. Das war der 26. September 2021. Wir waren beide dort im Rahmen einer Berichterstattung zur Landtagswahl. Warum waren wir da? Weil wir sehr intensiv die Chefvisite gemacht haben als täglichen Live-Podcast. Immer um 10 Uhr aus dem Essener Uniklinikum zur Lage der Pandemie. Und so kamen wir dann nach Schwerin, hatten dort bei einem Interview mitgewirkt und saßen abends auf der langen Straße dort in Schwerin. Es hatte fast alles geschlossen, aber wir haben noch ein Lokal gefunden, haben wir gesessen, war ein milder Abend, Glas Wein getrunken und gesagt, wie geht's weiter jetzt mit der Chefvisite? Und ja, da hatten wir noch einige Folgen vor uns, aber das konnte es nicht gewesen sein. Wir wollen irgendwas Größeres machen. Und vor allem das, was so auch auf die Situation Gesundheitssystem abzielt. Und was machen wir dort? Und dann holte Jens sein Magazin raus und da war schon ein Titelbild.
Das DUB-Unternehmermagazin, ne?
Genau, das DUB-Unternehmermagazin und vom Titelbild her so ein Entwurf, Urknall, Big Bang. Und dann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich der Punkt. Wir wollen Big Bang im Gesundheitswesen machen. Und so ist es entstanden, das Big Bang Health, das dann initiiert wurde.
Ja, spannend. Genau die gleiche Geschichte. Und es ist sehr übereinstimmend. Ich würde sagen, zu über 99% habe ich von Jens auch schon mal gehört. Insofern teilt ihr auch die gleiche Erinnerung daran. Das ist auch, finde ich, eine ganz tolle Geschichte, wie das ursprünglich mal entstanden ist. Und was war denn deine Vision für das Festival?
Na, die Vision war einfach, dass man unterschiedliche Menschen oder Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen, unterschiedlicher Unternehmungen etc. zusammenführt, dass man nicht eine steife Vortragsveranstaltung macht oder nur Seminare oder sowas, sondern dass man letztlich positiv miteinander umgeht, dass man sich vernetzt, dass man Gesundheitswesen neu denken will. Und das tut man am besten in einem Festival mit lockerer Stimmung, indem man dann Informationen einspeist, Gedankenaustausch, Menschen miteinander vernetzt, verknüpft, auch kritische Fragen stellt. Und dazu haben wir gedacht, ist das ein Rahmen, dass dann die Menschen dort zusammenkommen.
Ja, war ja auch eine sehr gute Idee, wie wir jetzt ein paar Jahre später schon bestätigen können. Von dem ersten Festival bis jetzt, wir sind ja mitten in den Planungen für 2025, wie hat sich das Festival seit der ersten Ausgabe entwickelt?
Ja, das hat sich schon vom Schwerpunkt her auch verändert. Also der Gesundheitsteil, den wir damals als Kern genommen hatten, der ist letztlich hervorgegangen aus einer Initiative, die ich gemeinsam mit David Matusiewicz gemacht habe. Und zwar trug die den Titel Zukunftsmedizin. Und da hatten wir auch mehrere hundert Menschen zusammengebracht, also ganz ähnlich. Und wenn wir dieses Big Bang Health dann aus der Zukunftsmedizin stammend nach heute weiterentwickelt haben, dann bedeutet das natürlich, dass man den Tellerrand aufgemacht hat, dass man über Gesundheit hinausblickt. Und das ist auch wichtig, damit man eben nicht nur sich in seinem Gesundheitssilo dort ahlt, sondern dass man sagt, was ist mit Mobilität, mit Versicherung, mit allem drum und dran. Und da ist Jens dann nach vorne gegangen und hat gesagt, Unternehmer, Mittelstand, das muss größer werden. Und so hat es sich verändert und wir waren dann vor so etwa anderthalb Jahren uns absolut einig, ohne künstliche Intelligenz wird all das nicht funktionieren. Und dann kam der große Schritt, das war so mal in einem Telefonat, als Jens sagte, nein, wir müssen es umbenennen in Big Bang KI Festival, weil man damit auch KI in den Mittelpunkt stellt und trotzdem den Menschen nicht vergisst.
Stimmt, das war letztes Jahr ungefähr um diese Zeit, ne? Ich kann mich gut erinnern. Ja, und welche Meilensteine sind dir jetzt in der Zwischenzeit besonders hängen geblieben? Also was war so mit am beeindruckendsten?
Naja, das sind ganz viele Gedanken, die man daran natürlich hat. Wir haben ja in Essen gestartet. Wir haben das zweimal in Essen gemacht. Und dann kam die Idee, wie wollen wir es denn weitermachen? Soll das jetzt so ein Ruhrgebiet-Thema bleiben? Oder das war von Anfang an eigentlich nicht gedacht. Wir haben dann gesagt, wir gehen mal woanders hin. Und dann war Hamburg als Überlegung, war auch Berlin. Nun sind wir ja nach Berlin gekommen. Und da waren natürlich auch kritische Stimmen in Essen laut geworden, wo die gesagt haben, es gibt's gar nicht, jetzt haben wir das so aufgebaut, das war doch hier erfolgreich. Und wir haben gesagt, ja, aber wir können nicht so richtig expandieren, wie wir denken. Und wir wollen nicht eine Lokalveranstaltung bleiben. Wir wollen weiterziehen. Wer weiß, wo das Ganze hingeht. Vielleicht ist das ja auch irgendwann in München oder ich weiß nicht was. Und so, das war natürlich auch viel Emotionales dabei, wo wir auch aufpassen mussten, auch jetzt seitens David und meiner Person mit diesem ganzen Thema Zukunftsmedizin, dass das trotzdem weiterentwickelt wird und wir Nordrhein-Westfalen dabei nicht vergessen. Also das war so das eine. Dann hatten wir ja ganz spannende Talks über die verschiedenen Jahre. Also es war immer sehr, sehr kurzweilig. Kaum fängt das Festival an, es ist schon wieder zu Ende, weil man in so einem Flow da drin ist und weil einfach die Stimmung super ist.
Ja, ja, das stimmt. Und was macht für dich denn eigentlich den Spirit von dem Big Bang KI Festival aus? Wie würdest du das beschreiben? Du hast es ja jetzt von Anfang an immer miterlebt.
Na, der Spirit ist erstmal wirklich, der ist da, der ist positiv. Ja, wir sind ja heutzutage auch nicht ganz zu Unrecht sehr oft damit beschäftigt, festzustellen, was alles nicht funktioniert in Deutschland. Das ist leider entsetzlich viel. Aber es nützt nichts, deswegen müssen wir erstmal sagen, wirklich Aufbruch, Aufbruch machen, Ideen reingeben und das sieht man, weil es so unterschiedliche Leute da sind. Also ich habe selten Veranstaltungen erlebt, wo so viel auch Positives in Gesichtern abzulesen ist. Ne? Ich habe ja früher ganz viele Fachkongresse besucht und irgendwie siehst du oft so, naja, also positiv ist anders. Und dadurch, dass es auch eingebettet ist in Musikveranstaltungen, in ein wirklich gelebtes Get-Together und der Faden, nämlich Zukunft und wir sind gefragt, was zu tun, das spürt man dort. Und es kommen so unterschiedlich Leute zusammen. Deswegen, das ist für mich das Hauptthema, dass man weg ist von früheren Formaten, wo entweder alles irgendwie so gekünstelt erscheint oder eben auch zu sachlich, zu wenig Spirit nach vorne aufzubrechen.
Ja, ja, das haben wir uns auch viele Besucher aus dem letzten Jahr bestätigt, dass diese Mischung aus guten Inhalten, aber trotzdem viel Möglichkeiten zu networken und am Ende eben noch diese kleine Party, die es da gibt, zusammen zu feiern, doch die Menschen nochmal anders zusammenbringt als jetzt auf so einem klassischen Kongress oder einer anderen Veranstaltung, ne, im ähnlichen Format. Und wenn du jetzt überlegst, in 2025, im September ist es ja zum Glück schon wieder soweit, wir sind schon fleißig an der Programmplanung dran, Worauf freust du dich jetzt am meisten? Gibt es einen Speaker oder vielleicht etwas ganz anderes Neues, wo du sagst, das ist das, das wird das Highlight für mich in diesem Jahr?
Naja, am meisten freue ich mich erstmal, dass wir wieder zusammenkommen alle, weil man doch über die Jahre jetzt einige kennengelernt hat, Gesichter, für die das klar ist. Man geht zum Big Bang, damals Health, heute KI-Festival, geht man hin, weil man sich dort trifft. Das ist schon erstmal Wiedersehensfreude und das finde ich immer ganz wichtig, dass man so eine Kontinuität aufbaut, dass man im Jahr einige Anlaufpunkte hat, wo man Bekannte und Freunde wieder sieht. So. Das andere ist natürlich das, was mich ganz besonders immer umtreibt, ist die Medizin, die Zukunftsmedizin, die wir auch dieses Jahr wieder mit 2x3 Stunden quasi ausrichten, David und ich. Und da geht es natürlich auch ganz massiv darum, wie werden wir durch künstliche Intelligenz die Medizin, das Gesundheitswesen verbessern und was können wir dazu beitragen, die Menschen nicht zu verlieren. Das ist das A und O, weil KI wird eine wirkliche Revolution im Gesundheitswesen bedeuten, in dem einen Land schneller, in dem anderen langsamer, aber es kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber wir befassen uns bei all diesen KI-Fragen, die super wichtig sind und die wir ja auch immer im Zentrum haben bei unseren Diskussionen, wir befassen uns oftmals zu wenig mit den Menschen, ob es die Pflegebedürftigen sind oder diejenigen, die die Pflege ausführen, Ärzteschaft, alle möglichen Berufsgruppen. Was empfinden die wirklich? Und für mich ist das so ein Thema, das habe ich in einem Buch aufgearbeitet, das trägt den Titel Menschliche Medizin durch Wertschätzung, Empathie, Achtsamkeit und künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das ist die richtige Mischung, dass du sagst, natürlich setzt du künstliche Intelligenz ein, um die Diagnostik besser zu machen, die Therapie besser zu personalisieren, um neue Medikamente zu identifizieren und, und. Aber du musst die Menschen mitnehmen bei diesem großen Transformationsprozess. Du musst Wertschätzung ausüben. Empathie ist der Faktor Mensch schlechthin. Und der ist auch nicht jedem gegeben. Also muss man auch sagen, wie schule ich das? Wie unterrichte ich das? Achtsamkeit ist wichtig, weil ich einfach leid bin zu hören, auch wenn die Pflege dann berichtet, wir schaffen es nicht mal zur Toilette zu gehen, dann sage ich, nein, das darf nicht passieren. Weil wenn ich mich selbst nicht versorgen kann, wie soll ich andere versorgen? Ich muss auf mich achten, damit ich auch andere Menschen pflegen kann, anderen helfen kann. Und das ist so diese Mixtur, die ich wirklich glaube, dass wir da noch viel vor uns haben. Und das wollen wir eben abbilden, auch in diesem Gesundheitspart vom Big Bang KI Festival Berlin 2025.
Ja, da haben wir auch ganz gute Programmpunkte, glaube ich, schon in Arbeit. Jetzt sind wir auch schon mitten im Thema. Du bist ja als ärztlicher Direktor und Geschäftsführer mitten im System. Was sind denn deiner Meinung nach aktuell die größten Herausforderungen im Gesundheitswesen? Wir sind ja alle im Alltag mit der einen oder anderen schon konfrontiert, aber so aus deiner Perspektive?
Ja, aus meiner Perspektive sind das vor allem erstmal drei. Das ist Bürokratie, Bürokratie und Bürokratie. Das ist der größte Block, den wir haben. Wir stehen wie vor einer Mauer. Keiner bewegt sich richtig, weil Bürokratie musst du einreißen. Da kannst du nicht hoffen, dass du irgendwie den Sachbearbeitervorgang 3825 beseitigst und dann ist die Welt in Ordnung. Du musst es wirklich angehen. Wir werden es sehen. Es gibt jetzt eine neue Bundesregierung. Und dann werden wir sehen, bekommt sie es hin. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wir in Deutschland eben in einer enormen Regulatorik-Weste stecken. Aber das wird uns befreien. Wenn wir das irgendwann schaffen, dann haben wir wieder Möglichkeit, mehr am Patienten zu arbeiten, mehr auf uns im Team zu wirken, Leadership wirklich vorzuleben auch. Und das sind alles Themen, die extrem wichtig sind. Aber Wir hemmen uns an allen Ecken und Kanten mit Bürokratie. Und wenn ich überlege, dass eine Assistenzärztin, Assistenzarzt vielleicht am Tag ein Drittel, manchmal mehr, manchmal bis zu einer Hälfte der Tätigkeit mit bürokratischen Themen verbringt, nach sechs Jahren Studium, nach vielleicht 2-3 Jahren Weiterbildungszeit, das ist unfassbare Verschwendung von absoluter Brainpower. Und deswegen bleibe ich so fest dabei, dass das das Riesenthema wird. Und das andere, was ich vorhin schon angesprochen hatte, das wird alles kommen, die optimierte Diagnostik, Therapiezuschneidung und so weiter. Also das sind dann die nachgeordneten Themen. Wir müssen zusehen, dass, dass Medizin, Gesundheit bezahlbar bleibt. Das bedeutet, wir müssen zusehen, informieren, dass die Menschen eine Selbstverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. Es wird nicht bezahlbar bleiben, eine 24-7-Versorgung, alles, was ich haben möchte, das wird nicht mehr gehen. Und deswegen brauchen wir auch solche Themen wie Selbstverantwortung und so weiter.
Ja, das ist ganz spannend, weil mit allen Gästen und Gästinnen, mit denen wir sprechen oder mit denen ich auch spreche, ist tatsächlich das Bürokratieabbauthema immer sehr, sehr zentral, egal aus welchem Bereich das ist. Das ist schon sehr, sehr überbordend in allen unterschiedlichen Facetten, die es da gibt. Jetzt haben wir ja die Chance mit einer neuen Regierung vielleicht auf eine etwas Verbesserung in dem Bereich, auch weil wir ein eigenes Digitalministerium bekommen. Also ich versuche da erstmal optimistisch zu bleiben. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu der KI und Medizin kommen, wie kann denn die KI jetzt ganz konkret helfen? Wo kann sie echte Entlastung bringen für Ärztinnen, Pflegekräfte, aber auch für Patientinnen? Was wären denn so konkrete Anwendungsfelder?
Also einmal wird KI natürlich auch bei diesem Bürokratieabbau helfen, wenn man es dann zulässt, dass man bestimmte Prozesse einfach wirklich maschinell abwickelt, was heutzutage von Menschenhand gemacht wird. Also das ist wieder dieses Thema. Dann kommen wir aber in den Bereich Diagnostik. Die Diagnostik wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz viel schneller werden und sie wird genauer werden und wir werden Daten zusammengeführt bekommen, die wir heute noch gar nicht so sehen als voneinander abhängig. Es gibt in der Medizin immer wieder Krankheitsbilder, da weiß man eigentlich nicht so richtig, wie sie zustande kommen. Und ich bin sicher, dass mithilfe von KI eine ganze Reihe von Krankheitsbildern viel besser verstanden werden wird. Und wenn man versteht, was genau die Ursachen sind, dann kann man natürlich auch besser ansetzen mit einer Therapie. Und diese Therapie dann idealerweise zugeschnitten auf diesen Menschen, der eine bestimmte Erkrankung hat. Und das ist so der Weg, der passieren wird. Deswegen sage ich auch immer, Medizin wird neu geschrieben werden. Und zwar viel schneller als je zuvor. Wir werden Medikamentenentwicklung, gibt es heute schon Beispiele für, wo man auch resistente Bakterien quasi besser attackieren kann, weil man mithilfe von KI Fragen gestellt hat, welche Substanz müsste oder wie muss eine Substanz aufgebaut sein, um bei diesen Bakterien zu wirken. Und mit der Lösung dann konnte man sehen, wo gibt es auf der Welt solche Substanzen. Also ein anderer Ansatz. Und das werden wir erleben. Das ist das eine Gute dabei. Da wird Diagnostik, Therapie, Bürokratie, das wird besser werden. Das andere ist natürlich, wer wird sich das leisten können? Wer wird all das in Anspruch nehmen können? Wenn wir uns jetzt vorstellen, da ist jemand von einer Krebserkrankung betroffen und man identifiziert eine bestimmte immunologische Therapie, die auf diesen Menschen genau zugeschnitten ist und die leider sehr teuer ist, wird dann die Krankenkasse für all die so identifizierten Menschen die Kosten übernehmen von manchmal mehreren 100.000 €. Da melde ich meine Zweifel an. Deswegen sage ich, wir müssen aufpassen, dass all die Fragen, die drumherum sind, wer kann sich solche individualisierte Medizin leisten, eine individualisierte Prävention, wer bezahlt das? Das wird ein großes Thema. Deswegen werden wir rund um KI einen großen Apparat von Experten brauchen, die sich mit Ethik befassen. Weil diese Themen, die laufen jetzt so ein bisschen nebenher, aber das werden auch große Themen. Und dazu braucht man Experten, die auch in diesen Fragestellungen geschult sind. Das ist eben auch nicht einfach. Und so sehen wir spüren, da kommen Veränderungen zu, Berufsbilder werden sich verändern. Ganz, ganz vieles drumherum müssen wir heute schon vordenken, Ethik-Spezialisten auch schulen, damit sie diese wirkliche Veränderung begleiten können.
Und ist es das, wovon du häufig sprichst, Patient Centricity? Was bedeutet das sozusagen ganz genau?
Das bedeutet im Grunde, dass wir uns viel stärker als bisher wirklich um die Belange der Patientinnen und Patienten kümmern müssen. So war ja mein Konzept Smart Hospital, wo ich gesagt habe, wir müssen das neu denken. Wir müssen sagen, wir fokussieren auf die Menschen und zwar als Patientinnen und Patienten, als Angehörige und auch als Mitarbeitende im System, Krankenhaus, Gesundheitswesen. Und von deren Sicht her versuchen wir, die Belange dieser Gruppen zu optimieren, wirklich den Wünschen nachzukommen. Und wo es geht, um das zu erreichen, setzen wir Digitalisierung ein. Also Smart Hospital war nicht irgendwie Digitalisierung als Selbstzweck eines Krankenhauses, sondern Optimierung der Erwartungserfüllung von Patientinnen und Patienten und deswegen immer wieder die Frage stellen, wenn man bei Patienten ist, tut es den Patienten gut? Wie kann ich Wegefindung im Krankenhaus für Patienten optimieren? Wie kann ich Reha für Patienten optimieren? Und da ist der Katalog der Erwartungen sehr, sehr groß.
Ja, und wenn wir nochmal zu dem Thema künstliche Intelligenz in der Medizin gehen, wir haben jetzt gehört, da gibt es sehr, sehr viele Chancen, die man nutzen kann. Ich sehe da auch wirklich gute Möglichkeiten, besser zu diagnostizieren und zu behandeln. Aber es gibt ja auch sozusagen negative Stimmen dazu. Und irgendwo muss man, glaube ich, auch eine Grenze ziehen. Ab wo darf das für dich nicht mehr weitergehen? Wo sagst du, darf man die Technologie jetzt nicht entscheiden lassen?
Also, das Erste ist, dass wir davon wegkommen müssen, dass wir irgendwann glauben, wenn künstliche Intelligenz draufsteht, dann ist das eine gute Geschichte. Ne? So, mit KI produziert. Also, wir müssen sehen, KI ist ja nicht KI. Es muss eine KI sein, die sehr gut auf sehr validen Daten trainiert ist. Deswegen muss man auch immer die Frage stellen, wo kommt diese KI her? Und das ist so ein Qualitätsanspruch an KI und ganz besonders an KI im Gesundheitswesen und ganz, ganz besonders, wenn diese KI eingesetzt wird im gesamten Behandlungskontext von erkrankten Menschen. So. Und dann würde ich im Moment ausschließen wollen, dass irgendeine KI über das Schicksal eines bestimmten Patienten entscheidet. Dass man sagt, da ist jetzt der Knopf und das wird jetzt so gemacht, wie die KI das sagt. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Berufsgruppe Ärzte, wenn das um medizinische Entscheidungen geht, dazwischen geschaltet ist. Die Ärztinnen und Ärzte, die sollen KI nutzen, wie auch ihr Erfahrungswissen etc., um Entscheidungen zu treffen, aber ich bin nicht so weit, dass ich sage, das kann nur ein reiner Automatismus sein, weil KI sowieso genauer ist. Das glaube ich, dazu sind wir noch nicht gut genug. Das mag sein, dass es für bestimmte Fragestellungen, gerade in der Diagnostik, in einigen Jahren der Fall ist. Dann kommen wir in das Thema, das mich immer sehr umtreibt, das ist Robotik. KI-unterstützte Robotik. Wenn ich das sehe, in Alten- und Pflegeheimen, in manchen Krankenhäusern etc., da fehlt Personal. Und ich muss jetzt sehen, was gibt es für Möglichkeiten, Robotik einzusetzen, bei bestimmten Schritten, natürlich nicht bei allen, um fehlendes Personal zu kompensieren. Auch da muss man natürlich einen Blick drauf haben, aber ich möchte nicht, dass wir durch eine übertriebene Regulatorik Entwicklungen in diesem Bereich stoppen, bevor sie eigentlich stattfinden. Weil ich mir auch sehr gut vorstelle, dass wenn jemand einsam ist oder ansonsten auch keine relevanten Menschenkontakte hat, dass der sich mit einem Roboter sehr gut austauschen kann, dass der auch Emotionen herstellen kann. Darüber haben David und ich ja gearbeitet, künstliche Empathie. Das bedeutet nicht, dass die Maschine von sich aus heraus eine Empathie entwickelt, aber dass man natürlich mit Hilfe von Algorithmen eine Empathie antrainieren, programmieren kann, weil eine Maschine schon erkennen kann, ob jemand einen freudigen oder einen traurigen Gesichtsausdruck hat, wie muss ich die Ansprache formulieren. Und das sind alles so Themen, die jetzt ablaufen. Da müssen wir einen Blick drauf haben, aber ich glaube, dass es falsch ist zu sagen, da wird jetzt bestimmt irgendwie Schindluder mit betrieben, deswegen lieber nicht, ne, alles blocken, weil das wird sowieso weltweit nicht mehr aufzuhalten sein.
Genau, ich wollte gerade sagen, selbst wenn wir in Deutschland das regulieren würden, spätestens in 5 Jahren müssten wir das aus dem Ausland dazu kaufen.
Genau, deswegen glaube ich, dass wir sagen, wir sind jetzt Deutschland oder wir sind Europa und wir haben natürlich auch eine andere Mentalität, als es zum Beispiel die Asiaten haben oder Nordamerika und. Und deswegen haben wir schon die Verpflichtung, uns damit auseinanderzusetzen, Klammer auf, auch wieder Ethik, Klammer zu und andere. Aber wir dürfen nicht eine Blockade machen, weil dann wird der Markt so stark werden von außen, dass er uns überschwemmen wird. Und es hilft uns nicht, weil wir trotzdem eine Verhaltensweise, eine Mentalität, eine Kultur in Deutschland, EU, Europa haben, die ist anders. Und dafür müssen wir selbst solche Konzepte aufbauen.
Ja, das sehe ich auch so. Und es ist ganz spannend zu sehen, finde ich, wie weit humanoide Roboter schon tätig sein können. Jetzt hatte ich gerade gesehen, dass der neueste von Tesla, glaube ich, sogar Autos reinigt. Das ist ja auch kein Job, den jemand gerne macht, glaube ich, sondern eher Hilfstätigkeit. Und das war schon sehr beeindruckend. Wir haben punktuell schon mal darüber gesprochen, das Thema Empathie in der Medizin. Das klingt ja manchmal wie ein sehr weicher Begriff, wie ich finde. Man kann das so schwer fassen, aber du betonst es ja immer wieder, wie wichtig das im medizinischen Alltag ist. Warum?
Ja, weil das ist ein Kernelement einer Arzt-Patient-Interaktion, Pflegekraft-Patient-Interaktion, aber auch Berufsgruppen innerhalb einer Berufsgruppe, die Menschen miteinander. Wie geht man miteinander um? Und man kann jemandem eine Diagnose erläutern und das kann man sehr nüchtern machen. Oder man kann es mit einer Zuwendung machen, mit einem Verständnis. Immer wieder fragen, ja, ist es angekommen? Ein gutes Gespräch dauert ganz selten länger als ein schlechtes Gespräch. Also es ist nicht die Argumentation, man hat keine Zeit. Es ist die Argumentation, wie kann ich mich in das Gegenüber eindenken, um auch den richtigen Ton zu finden. Und gerade bei solchen Diagnosestellungen, wie zum Beispiel einer Krebserkrankung, diese Wissensübermittlung und die Informationsübermittlung vergisst der Betroffene niemals. Und für einen solchen Schlüsselmoment, das irgendwie nebenher zu machen, das geht nicht. Und deswegen muss man, da bin ich dann beim Unterricht, gerade auch als Professor oder Professorin an einer Universitätsklinik, aber auch als andere Person, muss man dieses Wissen weitergeben. Man muss es unterrichten. Das ist wie mit einer Erziehung. Wenn man zu Hause ist, man muss ein paar Vorgaben erläutern, wie man sich zu verhalten hat. Und gerade im Umgang mit kranken Menschen brauchen wir solche Vorgaben, solche Empfehlungen. Und es ist nicht so, dass jeder es hat. Es ist nicht so, dass jeder nun den 58-jährigen, verständnisvollen, lebenserfahrenen Arzt da vor sich hat. Das gibt manchmal ganz, ganz andere Personen, wo ich dann auch denke, geht überhaupt nicht. Wenn man auch so Beschwerden liest, gerade als Direktor einer großen Uniklinik, da bekommen natürlich Beschwerden, wo du denkst, das geht auch gar nicht sowas. Deswegen muss man es natürlich immer wieder kommunizieren. Man muss Kurse anbieten, um das zu schulen. Und das wird von alleine nicht passieren. Wir können aber auch dort KI einbinden für solche Kurse, für Online-Kurse, die schon einmal Grundlagen vermitteln können. Ja? Weil dieser 58-jährige, lebenserfahrene, super empathische Arzt, der kann das ja auch nicht für 1000 Menschen machen, aber der kann vielleicht hier oder da noch schulen oder die Maschine gut trainieren und dabei helfen. Aber das sind Dinge, die müssen wir uns aneignen. Auch um Berufsbilder in die richtige Richtung zu bringen, sonst werden sie von anderen Menschen, von anderen Berufsgruppen übernommen.
Ja, ja, das stimmt. Ich finde das ganz interessant. Eine meiner besten Freundinnen ist, hat eine Zeit lang Medizinsoziologie an einer Uniklinik hier unterrichtet und war sehr, sehr erstaunt darüber, wie wenig empathisch und Empathie da überhaupt vorhanden war. Und jetzt nicht, weil die irgendwie keine guten Menschen sind, sondern weil das bisher einfach nicht Teil des Programms war. Und ich glaube aber, da ist man jetzt wahrscheinlich schon ein paar Schritte weiter, hoffe ich zumindest. Was wünschst du dir denn von der jungen Generation im Gesundheitswesen, von den Ärztinnen, Pflegekräften und EntscheiderInnen von morgen? Was sollten die machen?
Also das Erste ist, dass die ganz offen sind, offen für Entwicklungen. Früher, als ich anfing, 1980 Medizin zu studieren, da war an sich alles klar. Man geht in die Praxis oder man ist an der Klinik, vielleicht an der Uniklinik und das war's. Und so wird man dann irgendwann in die Rente eintreten. Das galt auch viele, viele Jahrzehnte so. In der Zwischenzeit fängst du an und du weißt letztlich nicht, wo es sich hin entwickelt. Dazu muss ich eine Bereitschaft haben. Dann muss man natürlich auch für sich damit im Reinen sein, dass dieser Arztberuf, wie man das vielleicht von den Eltern kennt, sollten die Ärztinnen oder Ärzte sein, dass dieser Arztberuf in 15 Jahren nicht wiederzuerkennen ist. Weil die Diagnostik zu einem Großteil maschinell erzeugt werden wird, weil ganz viele Themen von KI vorbereitet sein werden, und weil man hoffentlich dann viel enger wieder am Patienten arbeitet. Und dazu muss man vorbereitet werden. Dazu muss man auch offen sein. Und wenn das Studium das heute noch nicht hergibt, weil leider ist dieses Studium nicht entsprechend weiterentwickelt für diesen fulminanten Entwicklungsschub, gerade in der Medizin, in der digital basierten Medizin, dann muss man sehen, wo kriege ich solche Eigenschaften her? Was kann ich für Fortbildungen machen? Vielleicht studiere ich noch irgendwas anderes dazu. Also ich muss mich auf die veränderte Zeit einstellen und kann nicht sagen, wieso, ist doch alles gut. Dann werden wir nicht weiterkommen. Und wenn man diese Offenheit besitzt, dann soll man auch in den Beruf gehen und soll sich darauf freuen und kann mitgestalten, weil sich gerade sehr, sehr viel verändert. Aber es ist nichts, wo man denkt, okay, das mache ich jetzt und dann ist alles, die Zukunft ist gesichert. Es kann völlig anders werden und davon bin ich im Übrigen überzeugt, auch dieses Berufsbild Arzt wird sich grundlegend verändern.
Ja, also es hat ja auch eine sehr, sehr große Chance, ne, in dem, wohin es sich entwickelt, dass wir hoffen können, dass die ganzen bürokratischen Themen dann vielleicht von einer nützlichen KI erledigt werden und man dann wirklich mehr Zeit am Patienten, mit dem Patienten hat und dann kommt die Empathie ja vielleicht auch mehr durch.
Ja.
Wir haben jetzt gehört, was du sozusagen jungen Akademikerinnen oder jungen Mediziner, Medizinerinnen empfehlen würdest. Wenn du selbst noch mal einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die Zukunft unseres Gesundheitssystems hier wünschen?
Na, ich glaube wirklich, dass wir ein Reset brauchen. Ich denke, du kannst dieses System, das in vielen Fällen so festgefahren ist, weil es über Jahrzehnte durch den Lobbyismus regiert wurde, keine Veränderung, alles so erhalten, vielleicht den einen oder anderen Vorteil für die eine oder andere Berufsgruppe, für die Interessensgruppe zu entwickeln. Das geht so nicht mehr. Wir haben jetzt die Chance, mit einer Neuausrichtung, digital basiert, das Gesundheitswesen aufzubauen. Das ist natürlich extrem schwierig, weil es uns allen noch sehr gut geht. Und vor dem Hintergrund glaube ich, es wird noch eine Zeit dauern, bis dann die Veränderungen auch wirklich Einzug halten. Das bedeutet, wir müssen Zuständigkeiten in bestimmten Berufsgruppen verändern. Die Pflege wird dann nicht nur die Pflege machen, sondern die Pflege kann auch dort, wo Lücken im Bereich der ärztlichen Versorgung sind, wird die Fachpflege in bestimmten Bereichen auch Einzug halten, was auch gut ist. Wir werden sehen, dass die Apothekerinnen und Apotheker auch stärker eingebunden werden, gerade auch im Bereich von unterversorgten Regionen. Wir werden sehen, dass Telemedizin eine andere Bedeutung bekommt. Also es wird sich jetzt viel verändern, aber ich fürchte, es dauert eben doch noch ein paar Jahre. Es gibt für mich keinen Grund, dass die Telemedizin sich so schleppend entwickelt, wie es heute der Fall ist. Wir beklagen, Herr Lauterbach hatte dann immer wieder gesagt, wir brauchen 5000 zusätzliche Medizinstudienplätze im Jahr. Ich sehe es wirklich anders. Wir brauchen erstmal die Ärztinnen und Ärzte, die sagen, das will ich sehr gerne machen, das wäre wunderbar, weil viele verlassen den Beruf aus Frust. Und wir treffen auf eine ganz andere Zeit, voll digitalisiert. Und deswegen brauchen wir Menschen, die dahin fahren auf dem Land. Das können aber auch sehr gut solche Arztassistenten machen. Physician Assistant heißt das Berufsbild. Da gibt es keinen Grund für, dass immer nur irgendwie Ärztinnen und Ärzte ausrücken. Also was ich damit sagen will, ist, wir müssen Gesundheit neu denken mit dem, was wir haben und nicht, was man irgendwie als wunderbare Zukunftszahlen für einen besonderen bestimmten Berufsstand sieht. Nehmen wir die Physiotherapie. Ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel. Die Physiotherapie, das sind Menschen, die behandeln Kranke über, sagen wir, 8 Mal. Die wissen sehr viel zu diesen Menschen. Die unterhalten sich mit denen, die haben die haptische Rückmeldung, die sehen, wie verändert sich das Gangbild und. Und dann verlassen die Praxis und dann ist das Wissen weg. Und das können wir uns eben nicht mehr erlauben. Wir brauchen auch dieses Wissen. Bedeutet, auch wenn wir an elektronische Patientenakte denken, dann gehört dieses ganze Wissen auch in die elektronische Patientenakte und nicht nur das, was irgendwie Ärzte dokumentieren. Also man sieht, da ist viel Umbruch, da ist auch viel angestoßen worden über die letzten Jahre. Deswegen sage ich gerade auch da, die Anfangsphase von Herrn Spahn hat viel in Gang gebracht, die Zeit von Herrn Lauterbach hat viel in Gang gebracht. Davor hat man es verschlafen, die Zukunft eben wirklich zu realisieren. Ja? Was passiert weltweit? Wir haben gesagt, in Deutschland, uns geht's super, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt. Aber das war Verkennung der Tatsache.
Ja, man hat irgendwann den Anschluss ein wenig verloren, finde ich. Ich habe das vor ein paar Jahren mitbekommen in der Türkei. Das türkische Gesundheitssystem ist jetzt bestimmt nicht das vorbildlichste der Welt, aber die hatten schon vor 4 Jahren, wenn man da zum Arzt gegangen ist, der konnte sehen, wie das letzte Blutbild war, wie das vorletzte Blutbild war und das mit dem aktuellen Abgleichen, ohne dass man da irgendwas mitnehmen musste. Also das ist schon, glaube ich, nochmal was anderes. Und ich hoffe, dass wir auch in Deutschland bald so weit sind, dass nicht jeder immer alle Ergebnisse überall mitnehmen muss, physisch. Wenn wir jetzt noch mal am Ende kurz darüber sprechen, für die jüngeren ZuhörerInnen hier, seien es Medizinstudentinnen oder TechgründerInnen, was würdest du den Personen jetzt mit auf den Weg geben, wenn sie sozusagen frisch aus dem Studium oder frisch in der Gründung sind und im Bereich Health Medical unterwegs sind?
Also ich würde noch ein bisschen früher anfangen und dann irgendwie bei den Abiturienten starten und sagen, macht es bitte so, dass ihr irgendwas richtig könnt. Weil ich habe einfach so den Eindruck, dass viele vieles machen, aber nicht wirklich alles oder irgendwas richtig gut können. Wenn du Arzt sein willst, dann musst du irgendwas in der Medizin und zwar im Arztsein gut können. Heute sind wir in so einer schnelllebigen Zeit, man ist Experte für alles, man hat alles gemacht. Aber das wird sich nicht so durchsetzen, weil man zum Schluss trotzdem etwas können muss. Nehmen wir die IT-Branche, dann werden wir feststellen, heute haben wir zu wenig IT-Kräfte, aber auch dort zieht natürlich KI ein. Das wird dann zur Folge haben, dass wir natürlich IT-Leute brauchen, aber wir brauchen die, die richtig was können. Und das ist so der Punkt. Also nur, wir sind in einer Blase und wir sind Digital Health und alles ist super. Das wird nicht reichen. Man muss Kenntnisse haben. Und dann auf diesen Kenntnissen aufbauen und sehen, was bringt mich wieder weiter, was ist spannend. Und wenn man getrieben ist von diesem Wunsch, wirklich was zu lernen, lernen zu wollen, gestalten zu wollen, dann wird man auch Erfolg haben. Wenn man in dieser Blase da irgendwie drumherum schwebt, das wird leider irgendwann mit einem lauten Knall enden und dann reicht es nicht.
Ja, also sich vernetzen hilft da sicherlich auch und mit den nicht nur mit der eigenen Bubble, sondern vielleicht auch mal zu gucken, was die Zielgruppen eigentlich für Bedürfnisse haben. Das empfehlen wir ja in anderen Bereichen auch. Also bist du denn insgesamt optimistisch, was die künftigen MedizinerInnen betrifft?
Also wir müssen erstmal die nehmen, die wir haben. Das ist ja immer so. Deswegen, das ist wie die, die zur Kirche gehen. Ja. Die kann man jetzt nicht beschimpfen. Und die, die jetzt studieren, die machen eine Ausbildung, die ist sicherlich sehr gut. Aber es wird nicht reichen, wenn man damit in eine neue Ära tritt. Deswegen ist jeder aufgefordert zu schauen, was passiert gerade in der Welt? Was passiert mit einer digital basierten Medizin? Wo kann es mir helfen? Viele machen eine Doktorarbeit. Wo kann es in der Doktorarbeit helfen? Und dann eben sehen, wie wird sich auch Medizin verändern? Wie werden sich ganze Fachgebiete verändern? Aber die Triebfeder wird immer sein, will ich ehrlich aus mir heraus was bewegen? Will ich den Leuten wirklich helfen? Oder will ich da auch so durchkommen? So durchkommen wird nicht mehr reichen. Da kann man sagen, wir haben Ärztemangel so und so. Es wird sich ja dieses Berufsbild verändern. Die, die gut sind, die wird es immer geben. Aber irgendwann hat man es zu tun mit der Konkurrenz, dem KI-Experten für bestimmte Krankheiten. Und der wird in vielen Dingen schon ein hohes Wissen vorweisen. Und da muss ich ansetzen und muss sagen, was zeichnet mich als Menschen aus? Bin ich wieder bei dem Thema Empathie, einfühlsam. Und ich muss übersetzen können, was die Maschine dann vorschlägt. Und das kann ich nur dem Patienten übersetzen. Und das ist so für mich ein anderer Ansatz, als man den vor noch 30 Jahren hatte.
Ja. Spannend und das Anforderungsprofil ändert sich. Es ist ja, um ehrlich zu sein, in vielen anderen Bereichen auch so ähnlich. Das wird sich bei Juristen auch in irgendeiner Form in diese Richtung entwickeln, dass man eben systemisch sehr, sehr viel als Basis hat und dann in der zwischenmenschlichen Ebene, und da ist Empathie natürlich das A und O in der zwischenmenschlichen Kommunikation, dass man da eher seine Skills, wenn man das so nennen will, ausbauen sollte. Ich finde, das ist total spannend und sehr, sehr interessant, was man gerade im Bereich Medizin und KI alles hören und lesen kann und dass es dann eben nicht nur um Technik geht, sondern dass auch gerade die Soft Skills wie Empathie auch eine besondere Bedeutung bekommen, dass sich das so ein bisschen wandelt. Super spannend und wir werden viel mehr davon in Berlin im September hören, auf dem Big Bang KI Festival. Insofern seid ihr alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Wir haben jetzt schon eine kleine Tradition in diesem Podcast am Ende. Wenn du dir jemanden aussuchen könntest, mit dem du beim Big Bang KI Festival abends noch essen gehen kannst, also beim Festival natürlich, wer wäre das und warum wäre das diese Person?
Naja, da ich zu wenig Zeit mit Jens verbringe, würde ich mich dann abends mit Jens hinsetzen wollen und ganz alleine ein Glas Wein trinken und dann darüber nachdenken, wie das Ganze gestartet ist und wo der nächste Schritt sein kann, um noch einmal durchzustarten.
Ja, das hört sich gut an. Da freue ich mich schon auf die nächsten Projekte von euch. Ich denke, das kriegen wir ganz gut hin im September in Berlin. Lieber Jochen, vielen herzlichen Dank. Das war mir eine große Freude heute und wir sehen uns spätestens im September.
Ich freue mich. Vielen Dank, Eische.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt's unter bigbangfestival.de und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gerne den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.